Wir sind zurück mit der Daniel Ginzek-Ausgabe des Brustring-Talks der Episode 33. Wir haben nach dem Samstagspiel gegen den HSV, glaube ich, alle etwas Abstand gebraucht. So gesehen kommt die Länderspielpause vielleicht nicht ganz schlecht. Leider haben wir zwar erst den 11. Spieltag, aber ich denke, wir können heute nach einem guten Drittel der Saison schon mal ein erstes vorsichtiges Zwischenfazit ziehen. Und genau darauf wird heute in der heutigen Ausgabe der Fokus liegen. In der heutigen Ausgabe werdet ihr aber jetzt auch gleich noch eine Veränderung bemerken. Und seit langem werde ich Jasmin heute mal wieder nicht begrüßen können. Und ich freue mich zum ersten Mal, mit unserer Neuverpflichtung durch die Sendung führen zu können. Ab jetzt verstärkt uns Jens unsere Offensive. Jens war schon einmal vor einiger Zeit bei uns zu Gast und wird jetzt immer mal wieder mit dabei sein und durch die Sendung führen, sodass wir jetzt einfach das Brustring-Talk-Team auf 3 Leute erhöhen. Und natürlich haben wir auch heute einen Gast. Wir freuen uns auf Max. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Dann würde ich als erstes, auch wenn es in der Regel ein bisschen unhöflich ist, aber trotzdem ganz kurz erst an den Jens übergeben. Jens, du warst ja wie gesagt schon mal bei uns zu Gast. Schön, dass du jetzt mit bei uns dabei bist. Magst du noch 1-2 Sätze zu dir sagen?
Gerne, mache ich. Gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich das Moderationsteam verstärken darf in Zukunft von Zeit zu Zeit. Und kurz ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Jens, unter Twitter oder bei Twitter zu finden unter dem White Red 1893. Und eigentlich im Moment so die einzige soziale Plattform, wo ich unterwegs bin. Komme aus Stuttgart, Bad Cannstatt, bin dort geboren, lebe dort auch immer noch. Und ja, dann war der Weg zum VfB nicht weit. Und jetzt auch in den Podcast hier, der ja mit dem VfB auch stark im Zusammenhang steht. Und dann würde ich jetzt einfach mal weitergeben an Max, an dich. Du bist ja heute bei uns zu Gast. Und dann würde ich dich einfach bitten, dich mal ganz kurz in ein paar Sätzen vorzustellen. Und wie du vielleicht auch zum VfB gekommen bist und wo du im Internet noch zu finden bist.
Ja, hallo, ich bin der Max. Im Internet zu finden unter Godzilla oder Godzilla 0815 bei Twitter zum Beispiel. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Gießen in Hessen, bin aufgewachsen in Grünberg. Das ist ein kleiner Ort, der vielleicht manchen Fußballern bekannt ist, weil da die Sporthochschule oder die Sportschule des Hessischen Fußballverbands ist. Und ja, wie bin ich zum VfB gekommen? Das ist immer die große Frage. Im ersten Schuljahr mussten sich alle immer irgendwie aussuchen, welchen Verein sie unterstützen. Und hier waren natürlich die meisten in Frankfurt oder Bayern, manche auch Köln. Und ja, und ich habe halt den VfB mir ausgesucht. So ehrlich gesagt weiß ich nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass das Jahr vorher sind sie ja deutscher Meister geworden, 84. Vielleicht bin ich ein Erfolgsfan, ich weiß es nicht. Aber ich habe halt immer gesagt, ich habe mir den ausgesucht und da bleibe ich dabei. Und das war immer mein Motto.
Ja. Du bist ja im Internet ja auch bei Reddit aktiv, in einem englischsprachigen VfB-Forum. Könntest du dazu vielleicht auch noch kurz ein paar Sätze sagen?
Ja, gerne. Also Reddit ist eine Seite, ist fast eine der meistbesuchten Seiten im Internet. Und da kann halt jeder ein Forum für alle möglichen Themen gründen und sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Und vor 5 Jahren habe ich da mit ein paar anderen Leuten halt das VfB-Forum gegründet, um den VfB halt den englischsprachigen Fans auf der ganzen Welt ein bisschen näher zu bringen. Und mittlerweile haben wir da über 840 Mitglieder, auch wenn natürlich die meisten nicht wirklich aktiv sind. Aber von den deutschen Vereinen sind wir der 5. größte nach den Bayern, Dortmund, Schalke und Hamburg. Und ja, da gibt's halt dann immer Diskussionen vor den Spielen, nach den Spielen. Ich versuche vor den Spielen immer die Pressekonferenzen vom Hannes Wolf zu übersetzen auf Englisch, so dass die Fans, die halt kein Deutsch können, auch gleich alle Informationen haben. Und ja, in dem Zusammenhang muss ich natürlich auch meinen Co-Moderator, den Rallen 9000 oder bei Twitter, den Martin Panik, grüßen. Der hilft mir da ein bisschen und ja,
das war es eigentlich schon. Ah, okay. Eine interessante Sache war nämlich gerade bei dem Forum, als Akasi-Bar gekommen ist, da war das, glaube ich, das kam von dir. Du hast dann relativ schnell nämlich irgendwelche Einschätzungen von irgendwelchen argentinischen Usern am Start gehabt. Ich glaube, das war von dir, oder? Habe ich das
ja, richtig genau, das war von mir, ja.
Das fand ich nämlich sehr spannend damals. Das heißt, wir haben noch so alle ein bisschen rumgestochert. Was heißt rumgestochert? Also bekannt, ja, aber so genauere Infos. Und dann warst du eigentlich sehr, sehr schnell mit, ja, ich habe hier mal Einschätzung von dem und dem und dem. Also das fand ich sehr spannend.
Ja, das ist halt der Vorteil von Reddit, weil man sich schnell mit Leuten, die alle möglichen Interessen haben, zusammenfinden kann und die fragen kann, wie ist der, wie ist das, so ungefähr. Und das ist halt wirklich der Vorteil. Das muss man schon sagen.
Also wir werden auf jeden Fall den Link in den Shownotes einfügen, sodass ihr, wer da Interesse hat oder Lust hat, sich auch gerne mal reinklicken kann oder reinklicken.
Das ist auch gut für es sind natürlich auch viele Deutsche da, ist es auch gut zum Englisch üben.
Das kann ja selten im seltensten Fall schon angenommen.
Genau.
Super, danke. Ja. Genau, heute haben wir ja Themen. Es gab so ein Spiel am Wochenende, ich glaube, es war für viele wirklich sehr, sehr schwer zu verdauen. Jens, du warst ja vor Ort.
Ich war vor Ort, ja.
Und wir werden natürlich trotz allem kurz drüber sprechen müssen dürfen. Und ganz kurzer erster Ausblick auf das Spiel gegen Dortmund, aber letztendlich, ich denke wirklich so nach gut 12 Spielen ist das Zwischenfazit oder so ein erster Rückblick. Was war gut, was war schlecht so in der bisherigen Hinrunde, in der bisherigen Saison? Da wird heute definitiv der Fokus drauf liegen. Aber wie gesagt, lasst uns mal anfangen mit dem 12-Minuten-Spiel in Hamburg. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Das war irgendwie vorbei. Jens, vielleicht gerade mal von dir. Du warst ja, wie gesagt, vor Ort. Wie hast du das ganze Ding im Stadion miterlebt?
Also man muss dazu sagen, in unserer Gruppe waren zwei HSV-Fans mit im Stadion und ich saß dann im neutralen Bereich, deswegen nicht ganz so emotional wie sonst, vielleicht das Ganze miterlebt und musste mich ein bisschen zurückhalten, aber natürlich wahnsinnig bitter, also gerade nach 12 Minuten war das Spiel zu großen Teilen vorentschieden zumindest mal und wie man dann im Nachhinein erfahren musste oder auch schon im Stadion ja dann über diverse Wege sich die Information beschafft hatte, dass es natürlich keine gelb-rote Karte war und das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, weil ich denke, sonst wäre die Chance durchaus da gewesen, dort die ersten Auswärtspunkte mitzunehmen.
Ja. Man muss natürlich aber auch sagen, dass man hätte trotzdem einen Punkt mitnehmen können. Also das finde ich schon, dass da mit ein bisschen Glück, wenn man ein bisschen sich angestrengt oder ein bisschen mehr angestrengt hätte, wäre da auf jeden Fall ein Unentschieden drin gewesen, meiner Meinung nach, im Spiel.
Also genau, ja, neben der wirklichen Fehlentscheidung muss man halt wirklich sagen, auch in Unterzahl kannst du bei den Gegentoren dich besser verhalten. Ja, das, ich glaube, genau. Das war ja der Kern deiner Aussage. Ne? Also ja. Das sehe ich auch so. Also selbst in der Situation, dass du einmal weniger bist, die Gegentore musst du so nicht fangen. Und das macht es halt nochmal doppelt ärgerlich. Es ist einfach wieder dieses Thema individuelle Fehler. Wir fallen jetzt noch diese Fehlentscheidung und dann stehst du halt zum 6. Mal in Folge auswärts mit exakt 0 Punkten da.
Das ist völlig klar. Ich fand es ja spannend, in Hamburg wird auf der Anzeigetafel werden immer so Statistiken vom Spiel eingeblendet, auch während das Spiel läuft. Und dann war es irgendwie 75., 80. Minute, wurde dann auch eingeblendet. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Passquote, glaube ich, vom VfB 60% und Ballbesitz 28%. Das hat dann viel ausgesagt. Also die Leistung war natürlich auch unabhängig jetzt vom Platzverweis einfach gegen einen schwachen HSV nicht gut. Deswegen wurde es am Ende dann eben auch ein 1-3 und kein Punktgewinn oder Sieg.
Naja, klar.
Schwache Leistung, die Zahlen hatte ich auch ungefähr so im Kopf. Die gab es, glaube ich, nach dem Ende vom Spiel auch. Also ganz, ganz schlechte Passquote und ganz schlechter Ballbesitz. Also einfach alles sehr mau. Aber ich denke, du kannst es nicht nur am Fehlen von Akasi-Bar oder so festmachen. Also da hat in dem Fall hat wirklich mal wieder mehr nicht gestimmt. Und zwar eigentlich so von der Entwicklung der letzten Wochen fand ich, war jetzt so ein schwacher Auftritt nicht wirklich zu erwarten.
War auf jeden Fall ein Rückschritt, das ist klar. Also jetzt zum Beispiel Baumgartl oder Aogo. Also war schon, ja, das war schon nicht sehr gut. Das muss man schon so sagen.
Wenn man so ein bisschen auf die Suche geht, dann nach dem Grund, wieso kommt nach eigentlich ja, relativ vernünftigen Spielen, ja, also du warst auch in Frankfurt klar verloren oder auch Leipzig auch verloren, aber das war vom spielerischen her oder vom Gesamteindruck, hatte ich das sozusagen auch trotz Niederlage noch zufriedener zurückgelassen, als jetzt der Kick beim HSV und wie du gesagt hast, die waren ja nicht gut, um Gottes Willen. Und aber wenn man es versucht, irgendwann an irgendwas festzumachen, wüsstet ihr, woran ihr es festmachen könnt, warum es dieses Mal quasi so gar nicht funktioniert hat?
Tatsächlich ganz, ja, ganz, ganz schwierig zu sagen. Also es war irgendwie einfach eine ganz, ganz schwache Teamleistung. Also hat bei Ziele angefangen und hat sich dann eigentlich nahtlos bis zu Ginczek vorne fortgesetzt. Also es hat einfach nicht viel gepasst an dem Tag. Und der HSV war jetzt ja wirklich nicht stark. Also die haben natürlich Druck nach vorne entwickelt, aber gerade defensiv ist die Mannschaft ja trotzdem anfällig gewesen. Das hat man in den Phasen dann auch gesehen, wo der VfB mal etwas aktiver war. Aber es war einfach alles in allem einfach eine ganz, ganz schwache Teamleistung.
Ja, es war keine so richtig gut. Das war einfach, das hat man die letzten Spiele, war immer mal ein, zwei Leute, die gut gespielt haben, und es war halt jetzt irgendwie, es hat irgendwie der Herausragende gefehlt. Und es hätte halt anders da ausgehen können, wenn der Ginczek, der hatte ja gleich am Anfang der ersten oder der zweiten Minute oder wann es war, diese hundertprozentige Chance. Und wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn er das Ding reingemacht hat.
Also mir geht es auch so, also oft kannst du wirklich sagen, hey, diesmal ist wirklich einer hervorgestochen, der war besonders gut, aber da könntest du nicht irgendwie sagen, so den kann ich jetzt trotz Niederlage noch guten Gewissens hervorheben, dass er einfach sich von den anderen abgehoben hat. Fairerweise muss man natürlich wirklich auch sagen, dass unsere Mannschaft gerade relativ geschwächt ist. Es fehlen einfach sehr, sehr viele. Es war ja, wie gesagt, Askasiba hat mit der fünften Gelben gefehlt, Kaminski ist weiter verletzt, Donis ist weiter verletzt, Badstuber ist ausgefallen, Gentner sowieso ausgefallen.
Na,
Aber
Mann,
letztendlich, den vergisst man ja schon mittlerweile, weil einfach schon so, ja, es ist traurig, aber es ist echt so, den vergisst du ja mittlerweile, weil er einfach schon so lange weg ist. Aber trotz allem stand ja eigentlich dann eine Elf zumindest am Anfang. Die ersten 12 Minuten der Elf und dann 10 Leute auf dem Platz, wo man sagen könnte, ja, da kannst du trotzdem noch mehr erwarten. Das ist das Thema, was oft angesprochen wird, die Erfahrung, Beck und Augo auf den Außen und letztendlich auch Insua, da ist ja genug Erfahrung da. Es ist eigentlich auch genug spielerische Klasse da, so ein Spiel dann anders zu bestreiten. Wobei jetzt gerade die Beck und Augo, also gerade Beck, das Aogo, die letzten Wochen so richtig prall, finde ich das nicht, was beide da
Die
auf dem Platz legen.
haben stark angefangen die Saison, fand ich, oder zumindest
Ja.
stärker als gedacht und lassen jetzt irgendwie ein bisschen nach. Also gerade vom Beck bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn man einzelne Spieler beschuldigt also wie schlecht sie sind, aber bei Beck, da war ich jetzt diesmal wirklich, da musste mal was gesagt werden, fand ich. Das war jetzt wirklich nichts.
Ja.
Ja, das ist, tue ich mich ehrlich gesagt auch schwer, so Einzelspieler immer rauszuheben, dann negativ, aber bei Beck fällt es einem tatsächlich wirklich schwer, da nichts zu sagen, weil das einfach, ich finde, von ihm habe ich bisher noch kein überzeugendes Spiel gesehen. In der Viererkette ist es besser als in der Fünfer Abwehrkette, aber bei ihm fehlt einfach einiges. Also,
Und das
und
ist dann eigentlich echt erstaunlich, wenn du überlegst. Ich meine, er war jetzt davor, er war fast Stamm oder hat sehr, sehr oft dort gespielt.
Ja.
Er war voll im Saft. Also, er hat ja das komplette also quasi Trainingsvorbereitung, Saisonvorbereitung hat er dort alles mitgemacht. Er hat auch die ersten Spiele mitgespielt. Also, es kann nicht irgendwo an der Kondition oder irgendwas liegen. Also, der müsste fit sein, der müsste eingespielt sein. Aber warum der eigentlich so wenig von dem zeigt? Weil er kann es deutlich besser.
Ja.
Also, hat er ja auch in Hoffenheim gezeigt. Ja, also, da geht deutlich mehr bei
Ja,
ihm.
natürlich, klar. Ja, das ist die Frage, woran es liegt. Das kann wahrscheinlich nur er selber sagen.
Ja, gerade also bis vor ein paar Wochen hätte ich es rein am System festgemacht, weil er einfach für die Position offensiv in der Fünferkette als Außenverteidiger meiner Meinung nach völlig ungeeignet war, weil da fehlt ihm einfach die Geschwindigkeit und auch nach vorne die Qualität. Die ersten Spiele jetzt gerade in der Viererkette, muss ich ehrlich gesagt sagen, defensiv macht er seine Sache schon relativ oder halbwegs ordentlich dann noch, aber wenn es dann natürlich so in so einer entscheidenden Situation wie gegen Kostic dann halt, dann fehlt es halt und dann ist es die entscheidende Szene gewesen im Nachhinein und ist dann halt insgesamt einfach zu wenig. Aber es gibt auch keine Alternative, keine wirkliche.
Ja, Ansatz. Das ist halt das Problem. Genau das genau. Ist der Punkt. Ja.
Genau, das ist der Haken, dass er eigentlich relativ gesetzt ist. Also, dass da nicht arg viel andere Optionen hast du nicht. Ja.
Die einzige andere Option für rechts hinten ist eigentlich Pavard, aber den kann man natürlich im Moment nicht aus der Mitte rausziehen, weil es da auch keine Alternativen gibt. Dann ist halt tatsächlich schwierig.
Also, die Hoffnung besteht, oder ich glaube, er kommt jetzt wieder ein bisschen der Mannschaft näher, ist, dass Kaminski auch wieder zurückkommt. Ja, und dass sich die Situation dann hinten einfach auch mal wieder ein bisschen entspannt, dass da wieder mehr Optionen entstehen, weil so ist es gerade. Also dieses berühmte, die Mannschaft stellt sich von alleine auf, das hast du ja fast gerade bei uns, einfach durch die Anzahl von ihren Verletzungen und manche Spieler wirklich keine Optionen sind. Ne?
Ja, es gibt nur Gini oder Terodde, das sind die einzigen Alternativen, die er hat. Sonst kann er wechseln, sonst.
Ja, gut, immer noch diese Prekalo-Akolo-Nummer, aber ansonsten hast du nicht, wie du sagst, du hast nicht so arg viele Optionen, wo man jetzt sagen könnte, da hast du gleichwertige Alternativen, um einfach mal wieder immer durchzuwechseln. Also das haben wir definitiv nicht. Ich denke, dieses Spiel ist auch ein gutes Thema oder ist ein guter Einstieg, über ein Thema zu sprechen, was ja die letzten Wochen ja sehr, sehr stark in den Medien, auf Twitter und überall dementsprechend besprochen wird oder heiß diskutiert wird und wir kommen da natürlich auch nicht so ganz drum und es geht natürlich um den Videoschiedsrichter. Ja. Und also nochmal ganz interessant zu der gelb-roten Karte, also dass es keine zweite gelbe Karte war, ist klar, das ist überhaupt keine Frage. Colinas Erben, ja auch ein wunderbarer Podcast, in den ihr vielleicht oder einige mit Sicherheit schon mal reingehört haben, hat er auch gemeint, er hatte dann das Foul aus dem also das vermeintliche Foul aus dem Blickwinkel quasi von Winkmann gesehen und konnte es dann eher verstehen, dass er auf Foul entschieden hat, einfach durch den Blickwinkel bedingt, weil er es einfach anders gesehen hat als eben wir Fans im Stadion oder eben im Fernsehen. Ja. Das, was es trotzdem nicht rechtfertigen soll natürlich, die Fehlentscheidung. Und dann war natürlich von ganz vielen die Frage, ja Moment, wieso greift denn da jetzt der Videoschiedsrichter nicht ein? Also wieso passiert denn da jetzt nichts? Und die Regelung ist wohl eben, dass bei sowas wie Gelb-Rot, dass die überhaupt nicht eingreifen dürfen. Ja, auch wenn sie sehen, das ist eine katastrophale Fehlentscheidung, die ist in dem Fall sogar vermutlich spielentscheidend, sie dürfen nicht eingreifen. Sie dürfen ja nur bei bestimmten Situationen eben sowas, also irgendwas mit Strafstoß, irgendwas mit Tor oder Nicht-Tor, in diesen Sachen dürfen sie ja eingreifen, aber eben nicht bei sowas. Und da fragst du dich natürlich, was ja auch Wolf in die Runde gestellt hat, warum darf er zur Hölle bei sowas nicht eingreifen? Und trägt diese ganze Situation, also wenn du dann solche Beispiele hast, trägt das einfach zu der Nicht-Akzeptanz, gerade bei den Fans, nicht viel, viel mehr bei, wenn du sowas hast, wie wenn das jetzt da wäre, okay, da wird eingegriffen, weil es ist eine Fehlentscheidung und die wird korrigiert. Wie ist da euer Stand, Thema Videoschiedsrichter? Also das mit dem Gelb-Rot war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst. Das wurde mir dann erst danach klar. Wie ist generell eure Meinung zum Videoschiedsrichter und vor allem, was können wir überhaupt tun, dass das Ding in Zukunft vielleicht einfach besser funktioniert und besser angenommen wird? Max, was meinst du?
Also ich wusste das natürlich auch nicht, dass das Gelb-Rot da nicht reinzählt. Also ich finde es schon eine Frechheit, muss man ganz klar sagen, weil da den Unterschied zu machen zwischen Gelb-Rot und Rot, weil es ist ein Platzverweis. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwo die Linie ziehen. Man kann halt nicht bei jener Kleinigkeit den Videoschiedsrichter, weil man merkt ja jetzt gerade, dass es ja immer 2, 3, 4 Minuten Unterbrechung ist. Und das macht schon das Spiel oder den Spielfluss teils kaputt. Und da irgendwo muss man schon eine Grenze ziehen. Aber ich finde halt schon, Gelb-Rot muss schon überprüft werden. Also und ja, also ich bin eigentlich für den Videoschiedsrichter, aber es muss besser gehandhabt werden. Wir wollen ja jetzt das ändern, dass wir 2 Schiedsrichter haben, die zugucken. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen besser oder schneller. Weil das ist mein Hauptkritikpunkt, dass es zu lange dauert. Das ist da einfach nicht. Der muss gesagt, liegt auf Ohr, hier, es war so und dann ist es gut, dann pfeift das so und nicht dann erst noch über den Platz rennen und sich das dann am Video angucken. Das dauert einfach zu lange.
Im schlimmsten Fall kloppen die zwei sich jetzt auch noch. Der eine sagt zwar faul und also ich weiß nicht, ob das so viel besser wird, wenn es dann zweimal faul, nee, nicht faul, faul, nicht faul. Und der Schiri steht auf dem Platz so, Jungs, kommt mal bitte klar, ich hätte jetzt gerne eine Entscheidung. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist also die Entscheidungsfindung, die muss viel schneller funktionieren. Und zum anderen Punkt, was Max jetzt schon gesagt hatte, das ist natürlich, was jetzt in Hamburg völlig irrsinnig, dass eine gelb-rote Karte darf nicht überprüft werden, eine rote dürfte überprüft werden, weil auf das Spiel selbst hat es ja keinen Unterschied. Also ob ich jetzt mit Rot vom Platz gestellt werde oder mit Gelb-Rot, hat für das Spiel selbst die gleiche Konsequenz. Also
genau.
Da muss er einfach, weil jetzt auch vom DFB ja immer so häppchenweise dann wieder die Informationen an die Öffentlichkeit kommen, was jetzt überprüft werden darf oder dann immer unter dem Deckmantel, dass wieder mehr Transparenz geschaffen werden soll. Das ist einfach schwierig. Also das sorgt dann, glaube ich, auch nicht dafür, dass die Akzeptanz erhöht wird. Und wir haben es ja gerade gegen Köln oder Freiburg selbst erlebt, wenn dann wirklich teilweise 2 bis 3 Minuten dann der Schiedsrichter mit Köln in Kontakt steht und dann noch zum Bildschirm am Seitenrand läuft. Das ist halt einfach auch gerade für die Zuschauer im Stadion überhaupt nicht greifbar, was da jetzt überhaupt entschieden wird. Wenn man es im Fernsehen verfolgt, hat man wenigstens noch die Wiederholungen. Aber
das ist ja einfach schwierig. Das hatten ja jetzt auch schon welche vorgeschlagen, dass die Wiederholungen dann auf den Leinwänden oder den Videoleinwänden dann im Stadion gezeigt werden, dass die Leute das mitbekommen, warum das jetzt so entschieden wurde. Und das ist, finde ich, eigentlich auch eine relativ gute Idee. Das sollte auch gemacht werden.
Ich glaube, eine von den grundlegenden Fragen ist ja, und das, was auch einfach, weil das noch so unklar ist, wann wird der jetzt eingesetzt? Ja, also das Ding ist ja, wenn der Schiri quasi festen Überzeugung ist, ne, es ist alles gut und den sozusagen den Videoschiedsrichter ja auch nicht beauftragt oder beantragt, das nochmal anzugucken. Und das jetzt im Beispiel hat die Kölner, ist der Videoschiedsrichter vielleicht dieses Mal eher ein ziemlicher Dorn im Auge, weil die sagen, naja, in der einen Situation wurde es quasi, da wurde es entschieden, wurde so entschieden und wurde noch auf 11 Meter und es wurde angeguckt, und beim anderen Mal wurde es nicht gemacht. Ja, für die ist es, und genau das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. So, warum wird das eine Mal jetzt noch untersucht und warum wird es beim anderen Mal nicht gemacht? Und das Interessante ist ja, dass die DFL, es scheint aber auch so vielleicht so ein deutsches Phänomen zu sein, wir können ja nicht irgendwas übernehmen, was es schon gibt, irgendwie bestehende Systeme oder bestehende Ansätze, sondern wir müssen versuchen, das Rad neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach der Haupthaken, weil es das Thema Videoschiedsrichter oder Videoassistenz, das gibt es ja schon. Das haben ja andere schon relativ, würde ich mal sagen, auch erfolgreich oder sinnvoll eingesetzt. Und also für mich ist.
Aber so andere Sportarten meinst du
jetzt? Richtig, natürlich, genau. Ja, ja. Aber für mich ist schon so ein bisschen der Ansatz, also dieser Ansatz, diese heißt ja dann diese Challenges, wo ein Trainer dann sagen kann, das Ding will ich nochmal sehen. Ja, und angenommen, ein Trainer hätte pro Halbzeit einmal oder zweimal das Recht, das zu tun, also zu sagen, die Situation möchte ich jetzt nochmal sehen. Wenn er richtig liegt, behält er quasi dieses Recht bei, und wenn er halt falsch liegt, dann hat er das Recht nicht mehr in der Halbzeit. Ja, weil dann wird der Trainer ja auch das nur sehr, sehr sparsam einsetzen. Jetzt nehmen wir gerade mal unser Beispiel mit dem HSV. Wolf wäre da mit Sicherheit hingerannt und hätte gesagt, Junge, guck das nochmal an. Das war niemals eine gelbe Karte. Niemals. Ja. Und bei einer Situation wie jetzt zum Beispiel dem Elfmeter von VfB gegen Köln, da wären sowohl wahrscheinlich der Kölner als auch der VfB-Trainer angerannt gekommen. Also ich denke, ja, also die Situationen, glaube ich, kannst du dadurch schon relativ eingrenzen, weil der Trainer wird sein quasi Recht nicht einfach so rausballern, sondern da muss er sich schon relativ sicher sein. Natürlich sollte es weiterhin nicht für Einwürfe oder für Ecken oder für irgendeinen Quark, sollte es das gar nicht anwenden können. Aber also gerade bei eben Elfmeter-Entscheidungen oder natürlich bei diesen ganzen Geschichten faul oder nicht faul, also Elfmeter, Tor was auch immer. Also dass da eben dieses Recht besteht, zu sagen, ja, okay, guckt euch das bitte nochmal an. Und wenn das von Trainerseite kommt, dann ist es relativ klar geregelt. Und dann kann man nicht mehr im DFL vorwerfen, naja, da greift ihr das eine Mal ein und da greift ihr nicht ein. Die Problematik wird es meines Erachtens halt damit auch rausbekommen.
Ja,
das deutsche Phänomen wird bleiben, dass trotzdem über jedes Spiel diskutiert werden wird. Dass, egal welche Regelung getroffen wird, vielleicht muss man sich das auch einfach bewusster machen, auch bei der ganzen Diskussion, dass es hundertprozentige Gerechtigkeit im Fußball nie geben wird. Weil es einfach zu viele Situationen gibt, wo auch nach 30-minütiger Studie der Fernsehbilder gibt es immer noch zwei verschiedene Meinungen. Ja. Das ist
Auslegungssache.
Das ist dann halt noch so ein anderer Aspekt, aber klar wäre es durchaus sinnvoll, wenn man es so vielleicht begrenzt, dass entsprechend dann die Trainer oder die Verantwortlichen halt über eine Challenge oder wie man das dann auch immer genau ausgestaltet, dass die so Möglichkeit haben, dann einzugreifen und das Ganze ein bisschen eine klarere Regelung findet. Weil die Tendenz geht ja, sage ich mal, im Moment schon dahin, dass bei jeder strittigen Szene eigentlich die Spieler dann auch auf dem Platz den Schiedsrichter quasi dazu anhalten, dass er doch vielleicht mal Kontakt mit Köln aufnimmt.
Das Viereck in die Luft zeichnen.
Genau, und das kann es halt auch nicht sein. Das kann halt auch nicht das Ziel von dem Ding sein. Und ich sehe es eigentlich wie du, Max. Ich finde es generell, ich bin auch ein Befürworter davon. Es muss einfach, ich glaube, die Rahmenbedingungen, das heißt die Regeln oder das, wie passiert es und wann passiert es, das muss klarer, sinnvoller geregelt sein. Und dann finde ich, kann der Videoschiedsrichter einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung sein.
Was ich halt noch sagen wollte, ist, dass man nicht vergessen darf, dass wir jetzt hier in Deutschland oder in der Bundesliga quasi das auf Probe machen. Wir probieren das ja jetzt aus, damit die anderen Länder, die Engländer und die Spanier, das vielleicht nächstes Jahr dann besser übernehmen und in die Champions League dann einführen. Wir sind hier das Labortier sozusagen. Und da müssen halt jetzt die Fehler aussortiert werden, damit es dann quasi bis zur WM oder bis halt nächste Saison Champions League und überall dann richtig eingeführt werden. Also da passieren halt Fehler. Also man dürfte das jetzt auch nicht irgendwie zu eng sehen, sag ich jetzt mal. Auch wenn es natürlich aus unserer Sicht jetzt am Wochenende schwerfällt.
Gut, wir haben auch wirklich ja schon sehr positiv davon profitiert. Also genau. Ich meine, Köln ist das Paradebeispiel. Ja, und gegen Mainz haben wir auch einen Elfmeter bekommen, den dann Terodde leider an Pfosten gesetzt hat, aber also wir stehen ja eigentlich noch ganz gut da, würde ich mal sagen, von dem, wie wir davon profitieren oder wie es uns betrifft. Aber wahrscheinlich, also an sich würde ich da mal gerne irgendwie einen von den Jungs von Colinas Erben irgendwie einladen, weil ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr spannendes Thema, aber das, was du auch gesagt hast, ist generell dieses Diskutieren oder dann die Akzeptanz von Entscheidungen. Weil das siehst du in anderen, zum Beispiel in US-Sportarten halt eigentlich viel mehr, dass die Schiedsrichter da nicht so belagert werden. Also,
das Paradebeispiel ist da immer Rugby. Thema. Rugby ist das Paradebeispiel. Da darf ja eh nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden, beim Rugby. Und da wird das dann entschieden und dann ist es halt auch so. Und die anderen Spieler halten eh die Fresse da, sag ich jetzt mal auf Deutsch gesagt.
Das wäre an sich ideal, was auch letztendlich die Akzeptanz von den Schiedsrichtern halt erhöht oder halt das Standing vom Schiedsrichter erhöht.
Ja, genau.
Das wird halt einfach schwierig, glaube ich, im Fußball generell und in Deutschland im Besonderen, weil die Diskussion um Schiedsrichter ist dann doch das Lieblingshobby von vielen Fußballfans, weil das ist immer so die Zielscheibe Nummer 1, sage ich mal so. Wenn man dann verloren hat, dann ist oft dann einfach mal der Schiedsrichter halt der Schuldige. Und die Grundhaltung wird man sicher nie ganz rausbekommen.
Das stimmt leider nicht. Ja. Aber also es wäre schön, wenn es generell halt einfach ein Ticken besser wird. Ich denke, dann können wir Hamburg auch so ein bisschen sacken lassen. wir haben jetzt eine Länderspielpause. Nach der Länderspielpause haben wir ein Freitagabendspiel oder das zweite jetzt in der Saison daheim gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist, soweit ich weiß, es ist schon ausverkauft oder wird definitiv ausverkauft sein. Das heißt, Freitagabend ein nicht gerade aufstrebender Gegner. Das heißt, die, Die sind ja auch jetzt gerade nicht in ihrer besten Phase. Die sind ja sehr, sehr, sehr gut in die Saison gestartet und jetzt so seit ein paar gefühlten 3-4 Wochen läuft es ja bei denen gar nicht mehr rund. Jetzt kommen natürlich alle wieder hier, Aufbaugegner VfB. Ich befürchte das leider ja auch, muss ich
sagen. Ja, denke weil
wir,
auch. Ja.
Wir kennen alle unseren Verein sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass denen ihre Schwächephase noch eine Woche länger anhält und dass wir da noch was mitnehmen können. Das Schöne ist, auf jeden Fall, Askasiba ist zurück. Ich hoffe, dass auch Badstube bis dahin wieder fit ist. Ich denke, ja, den können wir ganz gut gebrauchen in der Abwehr. Aber ein ganz interessanter so Nebeneffekt oder eine Nebengeschichte ist, ihr könnt euch wahrscheinlich alle noch erinnern, 2007 das Spiel in Bochum, VfB gewinnt 3-2, zeitgleich gewinnt Dortmund 2-0 gegen Schalke. Und da gibt es ja einige Videos, wo dann Dortmunder und VfB-Fans im Bahnhof, in welchem auch immer das war, zusammen gesungen haben. Und warum ich das sage, interessant ist, 2007 war eigentlich, jetzt eine Fanfreundschaft war es mit Sicherheit nicht, aber es war ein entspanntes Verhältnis zueinander. Und 2017 haben wir ein Hochrisikospiel. Also was ziemlich, finde ich, mich ziemlich überrascht hat, dass das mittlerweile so eingestuft wird. Es gibt von Seiten VfB oder Stuttgart oder wer auch immer das definiert hat, es gibt 300 Stadionverbote, die erteilt worden sind für den Fanclub The Unity. Wohl auch rechtlich eher sehr auf sehr vage Beine gestellt, wenn ich das so mitverfolgt habe. Weiß eigentlich jemand ganz genau, was da wann zwischen den BVB und den VfB-Fans falsch gelaufen ist und wann das war?
Ja, also ich weiß noch, dass das beim letzten, war das das letzte Heimspiel von uns, wo die Dortmunder den Kram oder war das das Auswärtsspiel? Also irgendwie, wann haben noch die Dortmunder die VfB-Sachen verbrannt im Stadion?
Genau,
aber die haben ja dann irgendwie bei uns in Stuttgart sind die irgendwo eingebrochen. Aber das war ja, glaube ich, auch nur eine Antwort auf das, was die Stuttgart-Fans irgendwann mal in Dortmund gemacht haben. Aber so richtig
blieb genau. Ich nicht durch. Genau, also weil da muss es ja irgendwo eine Vorgeschichte geben, weil so, wie gesagt, 2007, das habe ich echt noch gut, die Bilder habe ich noch gut im Kopf und da muss ja irgendwo zwischendrin, müssen die beiden ja mal falsch abgebogen sein.
Ja. Gut, es ist ja, sagen wir mal, auf Ultra-Ebene. Dadurch, dass Dortmund ja mit den Kölner Ultras stark befreundet ist oder manche Gruppen und zwischen Kommando Cannstatt und Köln, das ja schon seit einigen Jahren, weil da ja mal die Zaunfahne geklaut wurde, ist da ja schon immer so eine Feindschaft und das überträgt sich so ein bisschen halt dann jetzt inzwischen auch auf das Verhältnis zwischen den Dortmunder und Stuttgarter Ultras, aber genau, was jetzt genau vorgefallen
ist. Aber die Stadionverbote sind jetzt, glaube ich, wegen was vor dem Stadion oder am Bahnhof Cannstatt passiert ist.
Das ist, genau. Das ist ja, glaube ich, ein Hausverbot ausgesprochen worden gegen die Person. Genau. Und es bezieht sich ja wohl auf Vorfälle, die am Bahnhof passiert sind, wo die Dortmunder, ich glaube, das war doch vor dem letzten Heimspiel, wo die von der Polizei eingekesselt wurden und dann ja, glaube ich, auch Gegenstände. So wird natürlich von Polizeiseite dann argumentiert. Was da jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht.
Und ja, das weiß wahrscheinlich keiner mehr so richtig.
Ob das jetzt berechtigt ist, schwer zu sagen. Ja.
Soweit ich weiß, ist es einfach rechtlich eher schwierig. Also, aber vermutlich wird nichts passieren, vor allem auch nicht mehr in der Kürze der Zeit. Aber so diese 300 Stadionverbote auf einmal sind wohl nicht rechtlich ganz sauber abgelaufen.
Und das Ganze sich in der Grauzone bewegt, das ist klar.
Genau.
Wenn die jetzt klagen würden, würden die erst die Entscheidung erst in 4-5 Monaten bekommen.
Richtig, also, genau.
Das wurde ja jetzt auch in der Diskussion ja auch bemängelt, dass eine Reaktion ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich. Also das wurde ja jetzt so kurz vorher ausgesprochen, dass die Personen, die da jetzt betroffen sind, eigentlich gar nicht mehr reagieren konnten rechtlich. Also ganz schwieriges Thema. Aber ja. Die Tendenz geht halt leider eher in die Richtung, dass solche Maßnahmen salonfähig werden, sagen wir mal so.
Richtig, genau. Ich meine, es ist halt einfach schade, wenn sie Vorgeschichte hin oder her, wenn sich sowas so entwickelt. Also es ist halt einfach auch dieses ganze Thema Stadionverbote und auch sowas ein Hochrisikospiel zu machen, das finde ich halt ehrlich gesagt schon ist eine scheiße Entwicklung. Also auf irgendwas, auf was ich echt keinen Bock habe.
Dann ist die Latte ganz schön niedrig gesetzt für Spiele wie BVB gegen Schalke oder Frankfurt gegen Kaiserslautern oder was weiß ich, wo es halt wirklich Hochrisiko ist.
Genau, Ich meine, also wir hatten letztes Jahr Karlsruhe zu Gast. Ich glaube, das,
ja,
ist schon,
genau.
Das ist schon nochmal eine andere Liga, in der wir uns da bewegen.
Ja.
Also einfach von dem, was da passieren kann. Also ich zum Beispiel persönlich habe überhaupt kein Problem mit dem BVB. Also ich würde mir, da würde ich mir echt wünschen, dass die sich mal wieder einkriegen. Also da kann's an, da gibt es andere Mannschaften, da kannst du
ja
den Hals drauf haben, aber BVB ist für mich,
ja,
für mich persönlich jetzt total harmlos.
Es passt
halt. Dortmund
ist
ein, ach so,
achso, es passt halt auch. Einfach nicht ganz zusammen, dass man dann auch wieder ein Hochrisikospiel stuft man es ein und dann terminiert man es aber auf den Freitag um 20.30 Uhr. Also Flutlichtspiel im Umfeld ist alles dunkel.
Genau.
Passt, ja, passt dann einfach auch nicht zusammen. Also
das ist total dämlich. Das muss 15.30 Uhr Samstag sein. Richtig. Naja. Ansonsten gibt es über das Spiel, glaube ich, noch gar nicht natürlich arg viel zu sagen, weil ein Großteil von den Jungs sind unterwegs oder einige Jungs sind unterwegs. Und da muss man erstmal hoffen, dass die auch alle wieder gesund zurückkommen von ihren Länderspieleinsätzen, dass wir nicht noch mehr Verletzte haben. Das wäre sehr, sehr unschön, sehr, sehr schade. Und deswegen würde ich jetzt einfach schon zum nächsten Thema überschwenken. Und zwar, 11 Spiele sind rum. Es ist fast quasi ein Drittel der Saison. Und unser VfB zeigt sich wirklich mit sowas von zwei Gesichtern. Dem Heimgesicht, dem Auswärtsgesicht. Und ja, wie fällt euer erstes Fazit aus? Was hat euch überrascht? Was fandet ihr gut? Was würdet ihr definitiv verbessern?
Große, große Überraschung ist für mich tatsächlich, dass wir zu Hause quasi noch nicht einmal Gefahr gelaufen sind zu verlieren und bisher auch noch nicht verloren haben und einen Großteil der Spiele gewonnen haben, was man vom VfB in den letzten Jahren jetzt nicht so gewohnt war. Krasses Gegenteil ist natürlich auswärts, wo alles verloren gegangen ist, mit unterschiedlichem Hintergrund. Manche Spiele hätte man sicher nicht verlieren müssen, manche, wie jetzt gerade das letzte, ist dann einfach, war ganz schwach. Aber insgesamt muss ich für mich bisher trotzdem sagen, als Aufsteiger, gerade was die Punkteausbeute angeht, kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Also hätte auch schlechter laufen können, was jetzt aber rein die Ergebnisse angeht.
Ich finde aber auch vom Spielerischen insgesamt gesehen, jetzt über alle 11 Spiele, sind wir besser, als ich gedacht hätte vor der Saison. Ich war vor der Saison doch sehr pessimistisch, was die Sache angeht. Und da wir jetzt noch nicht einmal richtig auf einem Abstiegsplatz waren, finde ich schon, oder zumindest kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, bin ich schon etwas überrascht oder auch relativ zufrieden. Natürlich ist klar, die Auswärtsspiele, da hätte man sogar noch 6 Punkte jetzt mehr haben können. Aber ja, also ich denke, wir sollten mal lieber zufrieden sein, als jetzt, also jetzt im Ganzen gesehen, als jetzt irgendwie zu negativ die ganze Sache zu betrachten, meine Meinung.
Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir nach dem 11. Spieltag 13 Punkte hätten, hätte ich gesagt, ja, ist gut, mache ich, nehme ich, ist es in Ordnung. Wenn du dann halt guckst, dass du die 13 halt nur daheim geholt hast und null auswärts, letztendlich, die Summe sind die 13, ist schon klar, aber dann hätte ich gesagt, ja Moment, aber da geht auswärts, muss doch irgendwas gehen. Also das ist mit Sicherheit das große Manko und ich hoffe, dass das nicht irgendwann zu einer kompletten Kopfsache wird. Ja, das ist einfach so, scheiße, auswärts, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben 6 Mal verloren, es wird jetzt auch beim 7. und beim 8. Mal nichts. Also wenn da einfach auch länger dieses Erfolgserlebnis ausbleibt, dass das sich nicht irgendwann in die Köpfe einschleift, das fände ich sehr schade, weil wir brauchen Auswärtspunkte.
Ja, vielleicht war das jetzt auch schon in Hamburg so, ganz ehrlich. Das kann schon sein, dass genau das schon in Hamburg war. Dass das schon in den Köpfen war.
Weil wenn du siehst, gegen wen wir jetzt daheim spielen noch in der Hinrunde?
Besser nicht.
da haben wir BVB, genau, Bayern und Leverkusen. Okay, da kann vielleicht mal die erste Saison Heimniederlage kommen und dann musst du halt endlich jetzt auswärts deine verdammten Punkte holen.
Das ist die Problematik. Das kann natürlich alles ganz schnell umschlagen, wenn wir jetzt gegen Dortmund gerade verlieren und dann hast du 2 Auswärtsspiele in Hannover und Bremen. Dann wird es natürlich, kann es ganz schnell umschlagen. Wenn du dann da auch wieder nicht punktest, dann kommt danach Leverkusen, dann noch nach Hoffenheim und in München. Dann kann es auch ganz, ganz schnell mit 15, 16 Punkten in die Winterpause gehen. Und dann sieht es natürlich wieder anders aus.
20 wären schon so das Ziel, wo man sagt, dann wäre die Hinrunde richtig gut gelaufen, oder?
Genau, so sieht's aus.
Aber 20 Punkte werden meiner Meinung nach bei den restlichen Spielen wird schon recht anspruchsvoll. Also
das wird schwierig, keine Frage.
Gerade zu Hause, also Dortmund und München, da würde ich jetzt mal nicht mit 3 Punkten rechnen. Und Leverkusen kann ich im Moment schwer einschätzen. Die sind immer, da geht es einmal auf und ab.
Und mal die Woche so, mal die Woche so, genau. Ja.
Du musst, aber da würde ich auch nicht mit einem Sieg rechnen, nö, ganz ehrlich.
Kann man zumindest nicht davon ausgehen. Du musst halt zumindest in Bremen oder dann auch vielleicht in Hannover oder in Hoffenheim, musst du endlich dann mal was mitnehmen, weil sonst wird es tatsächlich zur Kopfsache, wenn du dann auch in die Winterpause mit 0 Auswärtspunkten, das ist dann, also das wird dann glaub, schwierig.
Weil dann, ist halt die Frage mit Bremen, ob die bis dahin einen neuen Trainer haben.
Aber Bruno Labbadia.
Ja, genau, das wär lustig. Ja. Aber genau, das sind ja halt die Big Points. Die musst du halt dann, weil die Mannschaften, die unter uns stehen, gegen die musst du einfach gewinnen. Es ist einfach jetzt gegen Hamburg schon schlecht gewesen, aber gegen Bremen und musst du dann einfach gewinnen. Es geht nichts anderes.
Wir haben ja vor dem Beginn der Saison haben wir eine kleine Umfrage gemacht, wer zum Beispiel die 5 Schlüsselspieler der Saison werden oder sein werden. Und damals hatten 73, ja, ein Großteil, fast 3/4 der Leute auf Terodde gesagt, wird ein Schlüsselspieler. 60% waren es bei Burnic und Ginczek und 50% bei Baumgartl, 47% bei Akolo. So, jetzt haben wir 11 Spiele gespielt. Terodde kann man jetzt nicht wirklich als Schlüsselspieler leider bezeichnen. Ja. Das sind wirklich andere geworden. Also der sozusagen nur mit 47% genannte Akolo ist wirklich einer, von dem man sagt, der hat, ist doch auch eher eine positive Überraschung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Terodde ist meiner Meinung nach so ein bisschen Opfer des Systems, gerade in den ersten Spielen, weil er halt vorne kaum Unterstützung hatte. Also das war
ist verhungert einfach
davon. Ganz, ganz schwierig, weil Terodde ist halt, sagen wir mal, für die Bundesliga sowieso schwierig, sein Spiel, das in der zweiten Liga optimal funktioniert hat, aber in der Bundesliga tut er sich da schon merklich schwerer und er ist halt auf Bälle angewiesen da vorne. Und die hat er in den ersten Spielen ja überhaupt nicht bekommen, weil gerade mit dem 5-2-2-1 oder wie man es dann auch bezeichnen will, da war er ja vorne tatsächlich mehr oder weniger auf sich allein gestellt und das ist dann natürlich schwierig. Gerade Burnic, den hätte ich durchaus vor der Saison viel, viel stärker eingeschätzt, hat jetzt leider wenig Einsätze eigentlich bekommen. So ein bisschen Opfer des ersten Einsatzes in Cottbus geworden.
Ja, genau.
Und schwierig, ja. Und ansonsten für mich bisher, der jetzt hier gar nicht genannt ist bei den so die positive Überraschung für mich, obwohl ich das auch erhofft hatte, aber Pavard ist nämlich schon so der stabilste neben Badstuber hinten.
Ist richtig, stimmt. Der ist da überhaupt nicht mit drin. Ja. Und der macht bisher seine Sache sehr, sehr gut, was ja mit Sicherheit auch durch die Nominierung für die französische Nationalmannschaft bestätigt worden ist. Also Respekt dafür, ne?
Ja, da haben mich zum Beispiel nochmal auf Reddit zurückgekommen, haben mich viele Franzosen gefragt über den. Warum ist der jetzt auf einmal in die Nationalmannschaft? Die Franzosen kannten den überhaupt nicht.
So wer ist das?
Genau, die kannten das einfach, den gar nicht.
Wahnsinn.
Und meint, hier der, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendeiner in Atletico Madrid spielt glaube ich, auch ein Franzose. Und warum wird der denn nicht genommen? Also, der macht die Sache wirklich richtig gut, der Pavard. Das muss man wirklich sagen. Und der ist auch zu Recht jetzt in die französische Nationalmannschaft gekommen. Dem kann man nur alles Glück der Erde wünschen. Seine.
Absolut. Also das ist, wobei das leider echt ein Spieler ist, bei dem ich glaube, dass wir nicht mehr arg lange Freude an ihm haben werden. Also ich befürchte, dass der, wenn der so weitermacht und dann auch schon jetzt mal in die französische Nationalmannschaft nominiert wird, wenn es gut läuft, haben wir nächste Saison nochmal bei uns, aber ich glaube, dann war es das auch echt. Also wenn er so diese Entwicklung Schritt für Schritt weitergeht, ist der für uns nicht zu halten. Und das hatte Jens Nagler ja in der letzten Folge gesagt, hat er gemeint, also quasi, wenn wir den unter 25 Millionen gehen lassen, dann gibt es Ärger.
Ja, vollkommen zu Recht.
Ja, klar. Also wenn die Entwicklung so weitergeht und er in der Nationalmannschaft jetzt eventuell sogar Fuß fassen kann, dann befürchte ich auch, dass spätestens im Sommer werden wir uns dann wohl damit beschäftigen müssen, dass irgendein größerer Club aus Europa oder aus England ihn sich dann vielleicht mal näher anschauen wird, zumindest.
Ja, und da wird es dann echt nur noch um die Höhe quasi des Schmerzensgelds für uns gehen. Und weil, ja, es ist traurig, echt. Es ist echt traurig, weil, das war wirklich, glaube ich, das war wirklich einer von den besten Griffen, die auch Schindelmeise gemacht hat. Akolo würde ich da auch dazu zählen. Bei dem bin ich zum Beispiel echt positiv überrascht, wie schnell er sich in der Bundesliga akklimatisiert hat. Ich dachte so, Schweizer Liga, boah, es könnte hart werden, weil der Sprung ist, glaube ich, schon groß von der Schweizer Liga in die Bundesliga. Es ist natürlich noch nicht alles Gold, was bei ihm glänzt, aber scheiß Phrasen. Sorry. Ja, also,
es ist man kann aber das Potenzial kann man halt sehen.
Ja. Genau, richtig. Das kannst du sehen und das sind noch ein paar echt ganz mal hier ein Abspielfehler und ein Stockfehler und was weiß ich. Das sind schon ein paar Sachen immer dabei, aber generell, wie du sagst, das Potenzial ist da. Und dann zum Beispiel eben gegen Köln dieser Wille, diese Kiste jetzt noch machen zu wollen, das fand ich schon stark. Und er hat ja auch sonst schon ein paar Mal getroffen. Also finde ich, der ist für mich wirklich eine positive Überraschung von den ersten 11 Spielen.
Definitiv, ja.
Und dann Askachiba nicht zu vergessen. Also der ist für mich auch eine Wahnsinnsverstärkung.
Super, ja. Also ich finde, das heißt, der war mit Sicherheit auch ein fehlender Faktor in Hamburg. Was ich immer so erstaunlich finde, und ich finde, das siehst du im Stadion viel, viel besser, wie du das auf einem im Fernsehen siehst, oder weil im Fernsehen ist es ja oft so, dann siehst du ja immer nur die Ausschnitte von dem Spiel. Aber wenn du siehst, wie er sich bewegt und wo er dann überall ist und wie er Bälle abfängt, wie er reingeht, also das finde ich ist schon, das gucke ich mir im Stadion, muss ich schon sagen, sehr, sehr gerne an. Also das macht richtig Spaß. Das ist halt, leider holt er sich halt in jedem zweiten Spiel eine gelbe Karte ab. Das heißt, wenn er so weitermacht, würde es noch 2-3 Mal fehlen, aber ich glaube, da ist so, da hat er so ein bisschen eine andere Einstellung, wie man wohin gehen kann. Und ist so wahrscheinlich über die eine oder andere gelbe Karte, hat er sich dann doch eher gewundert, so nach dem Motto, in Argentinien hat ja keiner danach gekräht, aber da kriegst du hier halt schneller deine gelbe Karte. Aber der macht seine Sache, finde ich, auch sehr, sehr gut. Also von dem bin ich auch sehr angetan, sehr positiv angetan. Und dann haben wir natürlich noch unsere erfahrenen Abwehrleute, die dazugekommen sind. Über Beck haben wir schon ein bisschen gesprochen. Aogo hatten wir auch schon ein bisschen. Bartstuber, ja, ist halt wirklich leider, muss man sagen. Wenn er spielt, ist er, finde ich, eine Verstärkung, ohne Frage. Ihm zwickt halt oft mal irgendwas und dann fällt er halt gleich mal wieder 2 Wochen aus. Und das ist halt wirklich das, was schade ist. Er ist aktuell leider einfach keine dauerhafte Verstärkung für den VfB. Und das ist schon das, was in der Innenverteidigung dann fehlt, weil eigentlich hast du fast jede Woche wieder einen Wechsel drin, dann muss wieder irgendwie umgebaut werden. Klar, dann kam noch Verletzung von Kaminski dazu und die Abwehr muss eigentlich jede Woche irgendwie wieder neu strukturiert oder umgebaut werden. Und also ich drücke dem beide Daumen, dass er einfach da mal jetzt hoffentlich mal 10 Spiele vielleicht mal am Stück machen kann, obwohl ich es mittlerweile echt leider bezweifle.
Also bei ihm ist, glaube ich, echt schwierig. Sein Körper ist da, glaube ich, nimmer in dem Zustand, wo das möglich ist. Also wenn man so das Gefühl, wenn er dann wieder 2-3 Spiele gemacht hat, dann macht einfach irgendwas, irgendein Muskel oder so macht dann wieder zu. Das ist bei ihm echt schwierig. Also er bringt eine unglaubliche Qualität rein, die sonst im Moment keiner da hinten mitbringen kann, außer seine Erfahrung. Das merkt man einfach auch, wie er im Spiel agiert. Und ich finde es einfach faszinierend, wenn man es jetzt auf dem Platz so wahrnimmt, einer der langsamsten Spieler im Kader, aber mit welcher Ruhe er dann trotzdem die Zweikämpfe führt und dann auch gewinnt, das ist schon faszinierend. Ja. Aber ich glaube, für 34 Spiele pro Saison ist sein Körper einfach nimmer imstande. Davon muss man sich, glaube ich, verabschieden.
Ja, aber ich meine, wir können ja froh sein, wenn er vielleicht 15 machen würde. Das wäre ja auch schon mal gut. Weil ich meine, die ersten paar Spiele war jeweils immer in der in der Kicker-Elf des Tages oder des Spieltages,
ja.
weil er war einfach immer dann der Beste, sozusagen, außer jetzt beim letzten Mal, wo er gespielt hat. Aber ja, der ist einfach richtig gut und ich finde auch trotz der vielen Verletzungen war das richtig, den zu verpflichten. Also oder aus der einzustellen sozusagen. Er wurde ja nicht.
Absolut, würde ich auch sagen. Also ich meine, das Risiko war in Anführungsstrichen auch relativ gering. Also das zu sagen, okay, wenn sein Körper halbwegs mitmacht, dann haben wir einen richtig, richtig guten Spieler. Und wenn es halt dann doch nicht klappt, haben wir Pech gehabt. Aber ein Spieler in der Qualität, auch wie es Jens jetzt eben angesprochen hat, den bekommst du halt als Aufsteiger, also bei dem dann der Körper komplett fit ist, dann hätten wir den nie bekommen. Das muss man einfach, ja, da muss man sich klar sein.
Ja, das ist, also wenn Badstuber nicht dieses Verletzungspech gehabt hätte, dann würde er heute immer noch bei Bayern wahrscheinlich in der Startelf stehen, Woche für Woche.
Vermutlich, das, ja.
Ja, da bin ich mir auch sicher, hundertprozentig.
Weil die Qualität, die bringt er einfach mit. Das ist einfach eine ganz andere. Aber man geht ja mit ihm kein Risiko ein. Also ein Jahresvertrag, genau. Und er ist ja, wie man gehört hat, auch noch stark leistungsbezogen oder einsatzbezogen. Also von daher auch finanziell kein Risiko. Von daher sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem. Und vielleicht gelingt es ja sogar, dass er sich so weit herstellen kann, dass er nächstes Jahr vielleicht noch ein Jahr hier spielt. Ich bin positiv überrascht, weil ich ihn in Schalke eigentlich deutlich schwächer gesehen habe. Also jetzt so rein, ich habe die Spiele nicht intensiv verfolgt von ihm dort, aber ich hätte ihn schwächer eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Bei Bayern früher, klar, aber jetzt so dieses Gastspiel auf Schalke, danach hätte ich ihn rein von dem, was ich da mitbekommen habe, irgendwie schwächer eingeschätzt.
Der geschätzte A bis Z vom Vertikalpass hat gefragt, ob wir gerade wegen der Verletzungsanfälligkeit von Badstuber nochmal jemanden in der Innenverteidigung brauchen, ob da in der Winterpause nochmal jemand verpflichtet werden sollte. Wie seht ihr es?
Hängt für mich stark davon ab, weil wenn Kaminski auch wieder zurückkommt, glaube ich fast nicht, dass man da reagieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Das sehe ich auch so. Eigentlich würde ich ja eher. Ich hatte halt immer gedacht, auf der offensiven Seite nachlegen, aber da kommt dann vielleicht der Mané wieder. Ist halt die Frage, wie schnell der wieder ins System findet. Aber gerade bei den Innenverteidigern, wenn Kaminski wieder da ist, der auch viel stärker geworden ist, als ich gedacht hatte, sollte man da eigentlich sicher sein, meiner Meinung nach.
Ja. Und sonst, also wenn wir gerade schon bei Thema Verpflichtungen sind, wo würdet ihr noch, also ist ja noch ein bisschen dahin, aber jetzt so mit den Eindrücken von den ersten 11 Spielen und den Pokalspielen, wo würdet ihr noch, oder wo hättet ihr noch den Wunsch, dass sich so was von Spielern her verändern sollte, von der Mannschaft her verändern sollte?
Es ist halt im Winter immer die Frage, was man überhaupt bekommt,
Keine Frage.
Wo man sich sinnvoll verstärken kann und wie viel finanzielle Mittel noch da sind, weil
das halt, also sagen ja die ganze Zeit, wir hätten noch so viel Geld.
Ja, so hatte ich das auch irgendwie im Hinterkopf, dass eigentlich ja gar nicht alles ausgegeben ist.
Ich frage mich immer, wenn ich das lese, wo das ganze Geld eigentlich herkommt, weil man im Sommer ja schon relativ viel investiert hat, aber vielleicht wird da schon zukünftige Einnahmen sind dann schon verplant, weiß ich nicht. Also ich finde es immer ein bisschen verwunderlich, weil man hat im Sommer ja eigentlich für unsere Verhältnisse so viel ausgegeben wie noch nie insgesamt fast, aber gut.
Ja gut, aber wir haben auch so viel eingenommen wie noch nie. Also ich meine, auch je nachdem, egal wie man jetzt steht zu der Ausgliederung, wir haben so viel Geld wie noch nie auf einmal bekommen. Und das musste ja dann irgendwie unter die Leute gebracht werden.
Ja, ist halt die Frage, ob das tatsächlich jetzt alles schon auf einmal verplant wurde. Oder?
Ich hoffe es nicht.
Ja, genau, ich hoffe es auch nicht.
Das wäre schlimm, du echt. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist ja eh noch ein Thema, was offen ist. Ausgliederung beziehungsweise, da wird ja nächstes Jahr auch wieder was passieren. Das ist ja neben dem ganzen Sportlichen, was passiert, es ist ja noch einiges im Hintergrund passiert, was immer mal wieder der ein oder andere Aufreger war. Weil es da gerade schon das Geld von der Ausgliederung haben, da wurde ja so den Fans mitgeteilt, dass die Investoren ja gar nicht mehr so unbedingt regional sein müssten, sondern dass man da gerne auch mal ein bisschen weiter gucken könnte und dass gegen so ein Fonds oder so auch mal nichts einzuwenden wäre, was denke ich schon viele überrascht hat, weil das hat sich wirklich bei der Ausgliederung oder in dem Vorfeld der Ausgliederung ja ganz anders angehört. Da war ja unbedingt die regionale Verwurzelung ganz, ganz wichtig. Und da wird jetzt schon ja ordentlich zurückgeschraubt. Also so Außendarstellung.
Das ist schon ein starkes Stück,
ja. Ja, also das ist, wenn du überlegst, ich glaube, viele haben, ob das jetzt gutgläubig war oder egal, aber die sind da hingegangen, haben sich das angehört oder im Vorfeld informiert und dann wird von regionalen Partnern und irgendwas erzählt. Dann denkst du, und Schindelmeister ist da, wird auch als eines der Zugpferde präsentiert und dann denkst du, ja super, geil, mache ich so mit. Und dann so ein paar Monate später ist von dem Schindelmeister nicht mehr da und es könnte jetzt auch mal vor sein. Ich glaube, ein paar fühlten sich da schon etwas vor den Kopf gestoßen.
Ich geb gerne zu, dass ich da war und für die Ausgliederung gestimmt habe und schon vielleicht etwas blauäugig oder naiv war. Und mittlerweile glaube ich nicht, dass ich nochmal dafür stimmen würde. Auch wenn es ja nicht auf eine Stimme angekommen ist, waren ja so viele Ja-Stimmen.
Klar, genau.
Aber mittlerweile habe ich da schon einen kleinen Sinneswandel hinter mir. Das muss man schon so sagen.
Also das, wie gesagt, das war rein so von dem, neben dem Sportlichen, was passiert ist, einfach so von Thema, was viele VfB-Fans jetzt einfach über die ersten 11 Spiele auch noch beschäftigt hat. Und dann ist natürlich auch so ein anderer Punkt, was ja dann durch die personelle Veränderung von Schindelmeister zu Reschke hin, hat sich ja auch noch mal ein bisschen was getan. Und man hat irgendwie, glaube ich, viele Fans oder viele VfB-Fans wissen mittlerweile, warum der bei Bayern und bei Leverkusen eher im Hintergrund agiert hat. Weil ich finde, sein Auftreten nach außen, also ich beurteile jetzt überhaupt nicht seine sportliche Bilanz, das ist mal komplett außen vor gelassen, aber so sein Auftreten nach außen kann man mit, glaube ich, vorsichtig als unglücklich bezeichnen.
Ja, er kommt mir sehr suspekt vor. Also jetzt, das ist irgendwie, ich glaube, Suspekt ist das richtige Wort. Ich weiß nicht, wie ich den einordnen soll. Der kommt irgendwie komisch rüber.
Also. Ja, es ist nach außen ganz schwierig, ihn einzuschätzen, wirklich, weil er dann manchmal Aussagen dann tätigt, wo man sich echt fragt, liest er das eigentlich noch gegen, was er dann da auch in irgendwelchen Zeitungsinterviews von sich gibt? Oder ist es dann bewusst so dosiert? Das ist wirklich dann, oder auch in Interviews, sage ich mal so, oder bei Pressekonferenzen, er wirkt irgendwie immer, ja, als ob er nicht dafür gemacht wäre, als Repräsentant von einem Verein nach außen zu treten. Das ist immer mein Eindruck so ein bisschen.
Du hast auch nicht das Gefühl, dass er es sonderlich gerne macht. Also ist so mein Gefühl. Das ist so eine ganz lästige Pflichtaufgabe, die er halt noch erfüllt. Also wo er sagt, ja, oh gut, muss ich ja mal wieder hier ein Interview geben. Ich muss ja, weil ich bin jetzt ja Sportdirektor. Und entsprechend finde ich es halt auch oft auch das Resultat dann halt, was dabei rauskommt. Es ist eher unüberlegt, ja, also, und stößt halt einfach immer mal wieder Leute vor den Kopf.
Ja, vielleicht müsste einmal, wenn wir gerade vorher darüber gesprochen hatten, über die außerordentliche Mitgliederversammlung nachdenken, wenn ich jetzt mir vorstelle, Reschke hätte sozusagen diesen Impulsvortrag von Schindelmeister gehalten. Ich glaube, die Überzeugungskraft wäre da nicht wirklich in dem Bereich gewesen. Das ist immer so, was ich so gedanklich ein bisschen durchspiele, wenn ich ihn irgendwo öffentlich bei Pressekonferenzen oder Interviews im Fernsehen dann beobachte. Also da hätte er sicher nicht diese Sympathiewerte und die Überzeugungskraft ausstrahlen können.
Nee, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht.
Wie gesagt, sportlich fände ich es total unfair, ihn jetzt nach den paar Monaten zu bewerten. Also ich meine, die Verpflichtungen Augo Beck, boah, okay, ist jetzt halt so, das war die gewünschte Erfahrung, was auch immer, kann man sehr geteilter Meinung sein, ob die jetzt so ganz perfekt sind, die zwei. Also wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast, Max, sie haben ganz gut angefangen und hat es doch eher so ein bisschen nachgelassen. Aber wirklich sein Wirken oder was er tut, ist für mich jetzt einfach noch zu früh zu beurteilen. Da braucht er einfach noch ein bisschen mehr Zeit und da kriegt er natürlich auch mehr Zeit. Aber wie gesagt, das Ganze drumherum, finde ich, macht er leider keine sonderlich gute Figur. Vor allem, wenn du dann den Schindelmeister davor hattest.
Ja, genau. Aber also sportlich müssen wir halt jetzt mal ein halbes Jahr warten oder vielleicht sogar wirklich ein Jahr warten, gucken. Hier, also Winterpause ist eh immer schwierig, das weiß ja jeder. Dann mal gucken, was er dann im Sommer macht, wenn er so lange bleibt. Das muss man ja bei uns immer dazu sagen, das weiß man ja immer nicht.
Ja, es ist halt echt schwierig, weil die tägliche Arbeit kann man ja so von außen überhaupt nicht beurteilen. Vielleicht ist er da vereinsintern und was sein Aufgabengebiet angeht, deutlich geeigneter wie der Schindelmeiser. Aber nach außen, das Bild, wo die zwei nach außen abgeben, das ist halt echt dramatischer Unterschied. Also da war Schindelmeiser einfach. So, neulich hatte ich es auch auf Twitter, glaube ich, mal gelesen. So dieses Gespann Schindelmeiser, Reschke in Kombination wäre vielleicht das Optimale gewesen, aber die Möglichkeit wird es wohl nicht
Wenn
mehr
der
geben.
Reschke das gemacht hätte, was er hier beim Bayern gemacht hat, sozusagen. Im
Ja,
Hintergrund arbeiten,
genau,
genau.
Reschke als Kaderplaner im Hintergrund, wie es ja früher eigentlich unter Dutt schon mal angedacht war,
Ja.
so ein System quasi mit Sportmanager und Kaderplaner, was dann
Genau,
ja auch
ja.
wieder verworfen wurde. Das wäre vielleicht die Kombination Schindelmeißer als Repräsentant und Sportvorstand und Reschke tatsächlich im Background quasi als Kaderplaner, die dann auch Hand in Hand arbeiten. Aber das wäre sicher ein Modell gewesen, was beiden entgegengekommen wäre. Aber das wird wohl kaum zustande kommen.
Nee, ich glaube, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ja. Wenn ihr für die Hinrunde noch einen Wunsch habt, was wäre das?
Wenn ich
Also 7 Punkte.
Ja, das ist ja ein absolut
7 Punkte.
legitimer Wunsch. Das ist
Das
absolut
wäre
legitim.
mein Wunsch für die Hinrunde, jetzt noch 7 Punkte holen.
Okay.
Dass wir die 20 erreichen. Egal gegen wen. Von mir
Genau.
aus auch gegen Dortmund und Bayern gewinnen und dann alle anderen verlieren. Das wäre auch okay, aber.
Also, das ist da, glaube ich, am 16. Dezember haben wir zum letzten Mal daheim verloren. Dann wird die Serie wahrscheinlich genau ein Jahr halten, ohne Heimniederlage. Aber vielleicht, wenn man die zwei Heimspiele davor noch gewinnt und auswärts vielleicht in Bremen noch einen Sieg mitnimmt, das wäre das Optimum. Aber ich denke auch mal, realistisch sind es so vielleicht 4 bis 7 Punkte, die man noch holen kann.
In der Hoffnung, dass Dortmund so die schlechte Leistung oder die schlechte Phase anhält, dass du da vielleicht mit einem Punkt rausgehst, vielleicht auch einnehmen gegen Leverkusen, wenn die einen schlechten Tag haben, vielleicht sogar einen Dreier holen. Und dann musst du halt in Hannover und Bremen, musst du endlich auswärts punkten. Weil, wie du es vorhin gesagt hast, Jens, weil sonst für die Hinrunde echt, die bis dato eigentlich ganz positiv zu sehende, also jetzt nicht ganz schlecht zu sehende Hinrunde echt eher noch unruhig oder auch unschön. Vor allem, wenn wir dann irgendwo auf Platz 16 oder 17 in die Winterpause gehen, das wäre nicht gut. Also ich hoffe auch, dass da diese von dir angesprochenen 7 Punkte irgendwo zustande kommen.
Vielleicht kann man so abrunden, sozusagen mal eine Hinrunde, weil bisher ist ganz selten der Fall beim VfB in der Bundesliga eine Hinrunde eigentlich ohne richtige Negativserie. Wenn
Ja.
das vielleicht bis zum Ende anhalten würde und man dann in Mainz noch im Pokal weiterkommt, dann könnte ich doch ganz gut mit der Hinrunde leben.
Ja, ich denke auch, das wäre wirklich eine Hinrunde als Aufsteiger, wo du sagst, ja, gerne.
Die 8 Punkte, wir haben jetzt 8 Punkte, sind wir, glaube ich, vor Bremen, also dem vorletzten, dem direkten Abstiegsplatz. Wenn wir das so ungefähr halten können, weil die Bremer sind ja auch nicht besonders gut. Und Köln unten drunter. Wenn wir da in der Richtung ungefähr bleiben, dann können wir zufrieden sein, egal was wir für Punkte holen.
Ja, dann vielleicht noch zum weiteren Punkt zum Sportvorstand hatten wir jetzt schon, sind wir kurz drauf eingegangen und vielleicht auch noch kurz auf unseren Trainer, Hannes Wolf. Ist ja jetzt auch noch nicht allzu lang bei uns. Wie seht ihr so seine Entwicklung jetzt auch in der Bundesliga, wie er da angekommen ist?
Schwierig. Schwierig. Also ich finde ihn ja als Mensch, wie die meisten, ja, das merkt man ja auf Twitter, einfach wahnsinnig sympathisch, der Typ. Aber fachlich, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob er jetzt wirklich für die Bundesliga für höhere Leistungen, sage ich jetzt mal, in der Lage ist. Also ich finde es ein bisschen starr, das ganze System, muss ich sagen. Auch wenn es mir wehtut, das so zu sagen. Aber ich hoffe, bei ihm kommt noch eine bessere Entwicklung. Ganz einfach. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Dass er mal ein bisschen mehr aus Fehlern lernt. Finde ich, da fehlt irgendwas.
Also ich finde, er lernt. Das finde ich steht außer Frage. paar weniger Fehler, was heißt Fehler in der Aufstellung oder manchmal in der Taktik hast du das Gefühl, dass es noch nicht ganz richtig trifft. Dass manchmal einfach seine Ideen, die er dann vom Spiel hat oder für das Spiel hat, einfach nicht hundertprozentig funktionieren. Ob das jetzt mit der Mannschaft zusammenhängt oder an seiner falschen Einstellung fürs Spiel, ist schwierig. Also,
oder am Gegner. Es kann ja auch am gegnerischen Trainer liegen. Oder
genau.
Also genau. Es kann ja tausende Sachen.
Also er verbreitet er kann immer noch eine sehr, sehr gute, sehr positive Stimmung verbreiten. Was wir natürlich von außen überhaupt nicht sehen können, ist, wie es in der Mannschaft, also wie quasi das Verhältnis Mannschaft-Trainer ist, das finde ich, kannst du gar nicht sehen. Ob das jetzt eher gut oder das jetzt eher schlecht ist oder ob es normal ist. Ich finde, man hört in dem Fall zum Glück aber auch nichts, dass da schon große Kämpfe und Diskrepanzen geben wird. Also da ist mir nichts bekannt oder nichts bewusst. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, wie du es gesagt hast, also er weiter an sich arbeitet, was er mit Sicherheit tut, sodass die Mannschaft mit dem Trainer, dass es einfach noch eine Zeit lang ja da Bestand haben kann, weil du hast jetzt gemeint, so lange ist er noch gar nicht da, Jens, er ist für VfB-Verhältnisse schon relativ lang Trainer.
das ist richtig, sagen. Ja.
Ja, und ich wünsche ihm einfach, weil ich glaube schon, dass er das fachlich drauf hat, dass die Mannschaft und er das auch ja einfach noch in der restlichen Saison umgesetzt bekommen, dass er noch am Ende von der Saison hoffentlich unser Trainer ist und ja, er genauso eine Entwicklung macht wie die Mannschaft auch. Also das wäre so mein Wunsch bei ihm.
Ja, das war ja auch vor der Saison, habe ich das ja auch schon gehört, das haben ja viele auch gesagt, dass wenn der Wolf am Ende der Saison noch unser Trainer ist, dann war es eine gute Saison.
Ja. 100 Pro. Also dann ist es definitiv eine gute Saison gewesen. Ja.
Es würde zumindest dafür sprechen, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hätte.
Ja.
Ja, es ist ja einfach, der Großteil der Mannschaft ist halt einfach, sind junge Spieler, er ist ein junger Trainer, also das geht, glaube ich, auch so ein bisschen gemeinsam, diese Schritte dann auch die Entwicklung zu gehen. Und ich hoffe einfach mal, dass das weiter möglich ist und er dann auch weiter das Vertrauen auch der Vereinsführung bekommt, wenn es vielleicht auch mal dann eine schwächere Phase gibt und man vielleicht auch im Verlauf der Rückrunde mal auf den Abstiegsplatz rutschen sollte, dann wird sicher spannend zu sehen sein, wie er dann darauf reagiert, weil er bisher dieses richtige Negativerlebnis immer noch nicht hatte eigentlich. Also
genau. 3-4 Spiele am Stück verloren, genau.
Richtig, also so eine richtig negative, es gab mal in der Zweitligasaison mal so eine Phase, ohne Sieg, aber das ist gerade in der Bundesliga so eine richtig negative Phase, wo dann auch mal die Medien entsprechend reagieren. Die hat er jetzt noch nicht durchmachen müssen. Und das wird dann spannend zu sehen sein, wenn das mal der Fall ist.
Wenn man jetzt so zurückdenkt an das Dresden-Spiel oder an das Würzburg-Spiel letztes Jahr, so also ziemlich vor einem genauen Jahr, da war das schon kurz vor den Kippen, so ungefähr. Aber dann haben sie ja wieder das Gott sei Dank rumreißen können. Ich habe halt das, mein Problem ist halt immer die Auswechslung. Da verstehe ich immer nicht so ganz, wen der jetzt einwechselt, warum er den jetzt einwechselt, warum er jetzt nicht das System wechselt oder warum er das System wechselt. Das kommt von außen irgendwie immer ein bisschen zufällig rüber. Ja. Aber natürlich, man steckt natürlich als Außenstehender nicht drin. Er wird schon seine Gründe haben natürlich, aber es ist mir ein bisschen mit den Auswechslungen bin ich immer, da hadere ich so ein bisschen mit.
Okay. Du spielst jetzt nicht auf Frankfurt an, oder?
Ja, doch, natürlich auch. Na klar, da war ich ja am Stadion auch und.
Ja, klar, das war. Hat er ja auch selber gesagt, aber klar, du fragst dich, warum. Genau, in dem Moment hat er halt gedacht, das ist die bessere Lösung, aber hat er auch danach gesagt, es war halt, es war die falsche Entscheidung. Ist ja immer gut, wenn er sich dann diese Fehler ja auch eingesteht letztendlich. Ne? Aber wie du halt auch sagst, er muss dann halt draus lernen, er muss die richtigen Schlüsse draus ziehen, um dann halt hoffentlich so einen Einwechslungsfehler halt nicht mehr zu machen. Ja, ich hoffe, oder ich glaube, wir haben jetzt mal die meisten, so einen ersten Rückblick auf die ersten 11 Spiele, auf die Hinrunde gehabt. Ich bin gespannt, was wir dann sagen, wenn die Hinrunde wirklich komplett durch ist.
Ob es ein fröhliches Weihnachten wird.
Genau, ob es ein fröhliches Weihnachten wird, wir dürfen wirklich mehr als gespannt sein. Und ich würde jetzt dem Jens das Wort übergeben und du darfst heute in deiner erstmaligen Moderation den wunderbaren Brustring-Fragebogen stellen, beantworten, nicht, aber die Fragen stellen.
Mache ich gerne. Genau. Also bei uns, hast du vielleicht deine auch schon mal gehört, immer die klassischen vier Fragen im Brustring-Talk. Und zur ersten Frage, was war denn dein Highlight-Spiel, das du vom VfB gesehen hast, egal ob jetzt live im Stadion oder im Fernsehen?
Ja, also im Fernsehen würde ich sagen, das Spiel in Dortmund vor ein paar Jahren, das 4-4 war es, glaube ich. Das war schon wahnsinnig anzuschauen, aber im Stadion selbst ist bei mir eindeutig, das glaube das letzte, unser letztes Champions League Spiel, glaube ich, war das, gell? Im Heimspiel gegen Barcelona, das 1-1, wie das Sami Khedira den Messi quasi aus dem Spiel genommen hat, das war schon super. Auch wenn das zu der Zeit ja das Stadion erst halb fertig war. Die ganze Untertürkheimer Kurve hat ja gefehlt, aber das war schon, das fand ich richtig super. Wie wir mit Barcelona mitgehalten haben, das glaube ich, lässt sich nicht mehr toppen. Und wahrscheinlich auch für längere Zeit nicht.
Das letzte große Spiel eigentlich, ja.
Ja, genau. Ist auch schon fast 10 Jahre her wahrscheinlich, oder? Kann mich jetzt gar nicht dran erinnern.
Das müsste
2000, ja, kann ich genau, 2000, ja.
2010 müsste 2010, das.
Ja, 2010, ja, meine ich ja, 2010.
Genau, 2009, 2010 ist er halt noch.
Genau. Genau, dann kommen wir zur zweiten Frage. Wer ist denn dein persönliches VfB-Idol, dein Held?
Ja, also da fährt mir sofort eigentlich nur Guido Buchwald ein. Also das war immer als Kind sozusagen, war immer der Beste, war nicht nur im VfB, sondern auch in der Nationalmannschaft. Das war eigentlich immer mein Idol als Kind. Und das wird sich so schnell, glaube ich, nicht ändern, dass ich da noch irgendeinen Bogen drüber ansetze. Das ist der Guido Buchwald.
Es wird beim Guido Buchwald schwierig, aber welchen ehemaligen aktiven VfB-Spieler würdest du denn gerne nochmal beim VfB oder im Brustring auflaufen sehen?
Ja gut, da gibt's nur eine richtige Antwort, das ist das Sami Khedira, wo man dann nochmal hofft, dass der wiederkommt. Aber was weiß ich, vielleicht für seine letzte Saison, bevor er nach den Poldi macht und nach Japan geht, so ungefähr, dass er dann anstelle dann nochmal zu uns kommt. Weil der hat halt schon eine wahnsinnige Entwicklung mittlerweile gemacht, aber das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht realistischer, vielleicht, dass der Gomez nochmal kommt, da hätte ich auch wenn ich wahrscheinlich in der Minderheit bin, würde ich mich nochmal freuen, den Mario Gomez bei uns spielen zu sehen. Also im Moment ist es ja unrealistisch, aber weil wir ja zwei Stürmer haben. Aber ja, das wäre es eigentlich.
Und dann zum letzten noch, wo steht denn der VfB deiner Meinung nach im Jahr 2025?
Hoffentlich noch in der ersten Bundesliga. Nee, also das ist so schwer zu sehen. Also es ist ja schon allein dieses Jahr schon schwer zu sehen. Deswegen, was in 7, 8 Jahren ist, ist völlig unmöglich. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns jetzt etablieren würden in der ersten Liga und vielleicht mal 1-2 Mal in den 7, 8 Jahren mal international vielleicht spielen. Aber das ist, kann man heutzutage nicht mehr vorhersehen.
Das ist richtig, ja. Zumindest ist es schwierig, aber wenn wir unseren Verantwortlichen glauben, da spielen wir bis dahin ja im Champions League. Finale vielleicht mal mit. Also.
Eine Frage der Zeit.
Das ist eine Frage von 1 bis 2 Jahren. Keine Frage der Zeit.
Ich glaube, realistischer ist, dass unser Stadion mal als Finalort nochmal genommen wird.
Ja gut, dann hat es ja auch gestimmt. Man muss ja, legt man sich da nur ein bisschen anders aus. Wobei, also hier von wegen Stadion und so, ich bin weiterhin positiv überrascht, wie gut und wie viele Leute kommen. Also wir haben bisher einen Schnitt von, glaube ich, 54.000 oder 55.000. Das ist schon, finde ich, schon beachtlich. Also mal davon abgesehen, ja.
Ja, Platz 13, glaube ich, in Europa oder was, 14?
Ja, genau, also wirklich, das ist schon stark. Ja. Also da
kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Also das absolut. Wirklich, das ist wirklich super.
Jetzt mache ich mal was Ungewöhnliches, jetzt mache ich mal das Ende, was, glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Also erstmal möchte ich mich natürlich bedanken an unseren Gast. Max, schön, dass du da warst.
Gerne geschehen, es war mir eine Ehre.
Ja, das ist sehr schön, vor allem auch mal jemanden wieder außerhalb von Stuttgart zu haben. Das ist ja auch immer irgendwie, finde ich, auch immer was Besonderes, weil dann auch so die Geschichten, wie man zum VfB kommt, einfach immer ganz interessant sind. Ja. Ihr könnt dem Max auf Twitter unter Gotzi0815 folgen, was aber auch natürlich hier nochmal sauber verlinkt wird. Natürlich danke auch Jens an dich und schön, und ich freue mich, wenn wir noch die ein oder andere Sendung zusammen aufnehmen. Den Link zu dem Reddit-Forum werden wir in unseren Shownotes natürlich einfügen. Ihr findet uns weiterhin wie immer unter Facebook, auf Facebook unter Brustring Talk. Ihr findet uns auf Twitter unter Brustring Talk, natürlich unter brustringtalk.de und natürlich bei iTunes weiterhin. Und wer bei iTunes unterwegs ist, gerne auch mal eine Rezension da lassen. Das freut uns einfach. Das heißt Feedback generell und bei iTunes, das hilft uns einfach ein bisschen weiter, den Podcast weiterhin voranzubringen, zu verbessern, zu optimieren. In dem Sinne von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinhören. Das war's mit der 33. Ausgabe. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch zwei. Und wann immer ihr das anhört, einen schönen Tag, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend. Und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.
Tschüss.